Moin, liebe Werder-Fans. Hier ist Nachspieldeich, die Werder-Analyse der Deichstube. Ich bin Alexandra von Lingen und spreche nach jedem Bundesligaspiel des SV Werder Bremen mit dem Reporter der Deichstube, der das Match live im Stadion verfolgt hat. Und ihr könnt mitmachen. Schickt eure Fragen nach den Spielen an die 0160 982 18884 und wir liefern die Antworten. Nach einem Spiel, das unter dem Motto stehen könnte, hilf dir selbst, sonst hilft dir keiner. Dreimal geht Werder Bremen gegen Heidenheim zu Hause in Führung. Dreimal wird ausgeglichen. Und damit ein frustriertes Moin vom Nachspieldeich. Es war ein Gegner, gegen den Ole Werner bisher als Coach des SVW noch nicht einmal gewinnen konnte. Und es sollte so bleiben. Am Ende stand ein 3-3, nicht zuletzt, weil Heidenheim durch eine strittige Szene in der fast letzten Sekunde den Ausgleich schießt. Da stehen viele Fragen im Raum. Warum schafft es Werder nicht, die eigene Führung zu verteidigen? Warum wird der Sack nicht einfach früher zugemacht? Und wo wir schon bei fehlender Leistung sind, was war los mit dem Mann in Schwarz? Ihr habt euch gestern Abend noch gut in Rage geredet und eure individuellen Antworten gefunden. Das läuft ja so. Kummer, aber auch Freude und Fragen könnt ihr jederzeit loswerden unter unserer WhatsApp-Nummer der 0160 98213 mal die 8 und die 4. Und wir kümmern uns dann. Beim kaum ausgesprochenen Plural kommt dann auch schon mein Deichstubenkollege Malte Bürger ins Spiel, der gestern sicher mindestens dreimal in den Tisch gebissen hat im Weserstadion. Hängen deine Frontzähne noch in der Platte oder ist der Zahnstatus okay bei dir? Moin erstmal.
Schönen guten Morgen. Zahnstatus noch völlig okay. So appetitlich ist das, ist der Tisch dann tatsächlich auch nicht. Und ich habe ja auch zu arbeiten. Also ich komme gar nicht dazu, immer so mitzuleiden wie diese tausenden Menschen um mich rum, für die da in dem Moment immer eine Welt zusammenbricht. Also ich sitze da und muss da ja noch irgendwas zu Papier bringen. Aber es ist dann, es ist immer, muss kurios von oben aussehen wahrscheinlich. Also wie alles um einen herum explodiert, sich aufregt und schreit und man selber sitzt da ziemlich ruhig und hämmert auf den Laptop ein. Also das gehört eben auch zu diesem Job dazu. Man guckt Fußballspiele ein bisschen anders als alle anderen.
Ja, und es gab gestern einiges zu berichten. Wir gehen heute mal zusammen auf Spurensuche, denn ich frage mich immer noch, wie viele von euch übrigens auch, was war das denn? Ein Mann aus Münster, der fasst das Geschehen sehr gut zusammen, wie ich finde.
Was soll man zu dem Spiel sagen? Alle sprechen jetzt über den Freistoß, aber schlussendlich das Spiel ist nicht gewonnen worden aufgrund der eklatanten Abwehrfehler. Und nicht nur bei den zwei Gegentoren vorher, sondern eigentlich durchgehend im Spiel. Und ich würde mir wirklich wünschen, dass Werner jetzt mehr auf Malatini setzt, weil ich einfach denke, dass das Potenzial dieses Spielers deutlich höher ist als das Niveau, was ein Veljkovic erreichen kann.
Ja, das eine ist die Schiri-Leistung, wenn man es so nennen mag. Die nehmen wir natürlich auch noch unter die Lupe. Das andere allerdings ist die Leistung der Mannschaft gestern. Warum, Malte, legst du dir einen Gegner wie Heidenheim nicht anders zurecht? Ich meine, man müsste in der 90. plus 4 nicht noch in den Konter geraten.
Ja, in der Tat. Und das ist, glaube ich, auch die Frage, die alle noch viel mehr bei Werder beschäftigt, als diese ganze Schiedsrichternummer. Das ist da so kurz vor Schluss mit einer 3-2 Führung, dass du da in den Konter läufst, nochmal eine 5-gegen-5 Situation hast, wo Jens Day überhaupt in diese Verlegenheit kommen muss, diese Grätsche noch anzusetzen. Klar, man kann fragen, kann er das nicht auch einfach ablaufen? Am Ende hat er es ja eigentlich auch für meine Augen sehr, sehr fair gelöst und diesen Zweikampf eben souverän entschieden. Aber trotzdem, du darfst einfach diese Situation überhaupt nicht entstehen lassen. Und das gilt ja im Prinzip für jedes Gegentor. Jetzt hast du 2 Spiele im neuen Jahr gehabt, 7 Gegentreffer schon kassiert. Klar, hohe Leipziger individuelle Klasse, darf man auch nicht verhehlen, die es da am vergangenen Wochenende gab. Aber trotzdem, dass du dir jetzt so viele Dinge auf einmal wieder einfängst, wo doch gerade im Dezember du damit ja prahlen konntest, da eine richtig starke Abwehrleistung hinzuzimmern, das ist wirklich einfach fraglich. Und es gibt ja nicht, ich glaube, es gibt nicht diese eine Lösung, weil diese Tore fallen ja auch alle komplett unterschiedlich. Also es ist ja nicht Schema F und Werder handelt sich so ein Gegentreffer ein, sondern es ist einfach, weil in allen Mannschaftsteilen da dann nicht ja konsequent genug gearbeitet wird. Oder wie Peter Niemeyer es gestern ausgedrückt hat, da wurde einfach zu sorglos verteidigt. Ich glaube, dass es ein bisschen damit zusammenhing, weil Werder ja wirklich eigentlich ein sehr gutes Spiel gemacht hat, den Gegner sich eben zurechtgelegt hatte und es mit dem frühen Führungstor von Marco Grill ja eigentlich auch wie gemalt lief, gegen den Gegner, der in dieser Saison noch nicht wirklich Bäume ausgerissen hat. Aber dass du es dann trotzdem wieder so hergibst durch diese eigenen Fehler, das ist einfach unerklärlich. Und das muss Werder möglichst sehr, sehr schnell in den Griff bekommen. Wir haben Niklas Stark da hinterher noch auf angesprochen, der sagte, ja, müssen wir besser machen. Aber ich würde jetzt auch nicht das ganz große Fass direkt aufmachen. Also ist klar, der will auch noch nicht dieses große Defensivthema jetzt haben. Aber die wissen natürlich auch, dass das so, wie das im Moment wieder ist, dass da plötzlich so zwei, drei Situationen reichen, um sich Gegentore zu fangen. Echt bitter sind, weil die Heidenheimer haben ja nun auch gerade nicht wirklich ein Chancenfeuerwerk gehabt. Und hart ist eben auch im Moment, dass Werder-Fehler gerade momentan wieder sehr, sehr hart bestraft werden. Jeder Schuss ist da fast ein Treffer.
Ja, da brechen also alte Muster wieder auf. Du sagst gerade, die wollen das fast nicht aufmachen. Wir müssen aber dennoch mal reingucken miteinander. Ihr habt ja gerade schon geschrieben, eklatante Abwehrfehler. Und wir haben da noch weitere Beiträge zu bekommen. Ich zitiere, wenn man dreimal führt und trotzdem nicht gewinnt, dann hat man was falsch gemacht. Wenn man nach Europa will, muss man eine bessere Defensivleistung bringen. Und von Yannick kommt das hier. Ich bin tatsächlich sehr frustriert. Mit so einem Ergebnis ist man nicht bereit für Europa. Schiedsrichterleistung hin oder her. Aber ich finde, wir sehen bei keinem der Gegentore gut aus. Die Abwehr ist mir derzeit zu zögerlich, zu abwartend. Viele Angriffe leiten wir selbst durch vermeidbare Ballverluste ein und verteidigen sie dann nicht konsequent weg. Ja, 7 Gegentore waren es in den letzten beiden Spielen, hast du gerade schon gesagt. Hören wir doch mal rein, was Ole Werner gestern in der PK dazu gesagt hat.
Ich glaube gar nicht, dass es nur die defensive Ordnung ist, wenn man jetzt die Spiele insgesamt anschaut. Wir haben ja in Leipzig vor allem darüber gesprochen, dass es auch das Thema Verhalten im Ballbesitz war. Deshalb sind es heute schon andere Szenen, wenn man darüber spricht. Das erste Tor sicherlich nicht. Das ist auch ein zu einfacher Ballverlust im Spielaufbau, aber auch ein anderer Charakter als jetzt zum Beispiel in Leipzig. Deshalb kann man jetzt, glaube ich, schwer sagen, es liegt an Defensivverhalten, sondern es ist eher so, dass wir generell jetzt in den letzten beiden Spielen zu einfach Gegentore, aber aus ganz unterschiedlichen Situationen bekommen.
Ja, Ole sieht die Leistung der Abwehr nur bedingt als Grund, warum das Spiel immer wieder aus der Hand gegeben worden ist. Ich habe mich ob seiner Aussage dennoch ein bisschen gewundert. Also was ich nachvollziehen kann, sind diese vermeidbaren Ballverluste, die natürlich dann immer schon die Situation einleiten. Denn wenn du da klarer wärst, dann würde die Situation ja gar nicht erst entstehen und dieser Druck auf die Abwehr entsprechend wachsen.
Ja, genau. Und dann, es darf halt manchmal dann auch gerne von den Offensivspielern noch etwas energischer gegen den Ball gearbeitet werden. Und Werder ist eben immer dann defensiv stark, wenn die ganze Mannschaft das tut. Tun das ein oder zwei Leute nicht, merkst du sofort, dass diese ganze Balance irgendwie ins Wackeln gerät. Und deswegen, das ist das, was Ole Werner gesagt hat, was ich eben auch gerade eben meinte, dass eben nicht dieses eine Schema gibt und diesen einen Abwehrfehler sozusagen, sondern jeder kriegt dann sofort Probleme, weil er sich in Unterzahl befindet, weil der Gegner plötzlich aufdrehen kann. Es ist eine Verbundsache und das muss Werder auch wieder im Verbund lösen.
Ja, aber ich hatte dennoch das Gefühl, das war gestern teilweise so ein bisschen Kraut und Rüben. Also du siehst da schon Defensivspieler hinterherrennen, hinter der Situation, immer der eine Schritt zu wenig. Da wundere ich mich schon, dass Ole Werner eben sagt, es lag nicht an der defensiven Ordnung. Vielleicht dann noch ein Add-on. Marco Friedl hat gestern als Abwehrchef gefehlt, hat das einmal mehr auch gezeigt, welche Rolle er spielt. Auch was vor allem eben die Struktur und die Ordnung auf dem Platz angeht.
Er sah natürlich zuletzt gegen Leipzig auch nicht gut aus, aber grundsätzlich klar, wenn ein Kapitän Marco Friedl, der über weite Strecken der Saison oder in den größten Teilen der Saison eine starke Leistung aneinander reiht, fehlt, dann ist das natürlich eine Schwächung. Auch deshalb, weil Niklas Stark hat es zwar richtig gut gemacht gestern als zentraler Part, den er von Marco Friedl übernommen hat, aber eben dann an seiner rechten Seite, auf der Stark sonst normalerweise selbst spielt, an diesem Tag Miloš Veljković wirklich einen alles andere als guten Tag hatte. Ja, der bringt noch irgendwie das 3-3 hinten raus mit auf den Weg durch einen guten Pass, aber vorher war das auch schon echt böse vor dem 0-1. Dieser ganz üble Ballverlust. Auch sonst trifft es auf ihn, wie ich finde, am meisten zu. Dieses sorglose, zögerliche Verteidigen. Das war mir viel zu wenig, viel zu viel Freiräume für den Gegner. Da hat es mich echt gewundert, dass Ole Werner da nicht früher reagiert hat. Anthony Jung, ja, das war immer so ein bisschen, also er hatte zwar irgendwie alles unter Kontrolle in der meisten Zeit, aber wenn es dann doch mal Schlag auf Schlag kam, dann war mir das bei ihm auch, fehlte mir da so ein bisschen die Energie, da drauf zu gehen. Und dann ist es klar, dass da drumherum das alles auch ein bisschen schwieriger wird. Also klar, es sind auch einzelne Faktoren dieser ganzen Abwehrgeschichte, die zur Problematik dazugehören, aber es liegt eben auch nicht nur an ihnen, auch wenn gestern eben dann eben, Stichwort Miloš Veljković, da ein Spieler unterwegs war, der überhaupt nicht gut ausgesehen hat.
Ja, der hatte gestern tatsächlich nicht seinen besten Tag, hat nicht gerade Werbung für sich gemacht. Und einmal mehr fragt man sich dann natürlich, das kam ja gerade auch schon in der Sprachnachricht zum Tragen, warum nicht ein Malatini früher aufs Feld geholt wird oder ein Amos Pieper. Dass man einfach sagt, Mensch, der Spieler hat heute wirklich nicht seine Sternstunden. Den schicken wir jetzt mal auf die Bank. Warum ist es nicht passiert, deiner Meinung nach?
Ja, es hat mich tatsächlich auch gewundert, also weil es einfach wirklich keinen Grund gegeben hätte. Man hätte Miloš Veljković gut und gerne auch schon zur Halbzeitpause in der Kabine lassen können und es da mit einem anderen Spieler probieren dürfen. Ole Werner, da sind wir wahrscheinlich wieder bei dem Punkt Vertrauen. Du hast auf dem Papier jemanden wie Miloš Veljković, der hat EM und WM-Erfahrung. Der hat im Prinzip alles erlebt. Von dem erwartest du einfach, dass der in solchen Situationen standhält. Aber klar, wenn so früh anzusehen ist, dass es ihm an diesem Tag irgendwie einfach eigentlich nicht so gut gelingt, fragt man sich wirklich, warum die anderen nicht mal drankommen. Aber Ole Werner wird seine Gründe gehabt haben, warum dieses Vertrauen in Amos Pieper und eben auch in Julian Malatini bei aller kämpferischen Einsatzfreude, die diese beiden Spieler ja an den Tag legen, dann für diesen Einsatz dann wohl doch eben nicht gereicht haben. Aber von außen betrachtet geht es mir da ganz genauso. Also ich habe auch nicht verstanden, warum Miloš Veljković so lange noch gespielt hat.
Wer noch zur Abwehr gehört, ist natürlich Zetti. Auf den wollen wir auch einmal schauen. Insbesondere nehmen wir da die letzte Szene zum 3:3 in den Blick mit Jan-Peter aus Brandenburg. Er schreibt, da waren heute Tore dabei, die bekommt nur Werder. Wieder sehe ich Zetti kritisch. Freistoß in die Torwart-Ecke. Klebt neuerdings immer auf der Linie. So fällt es mir schwer, an Europa zu glauben. Man denkt immer, wir haben genug Innenverteidiger, aber Veljković und Jung sind nicht mehr auszuhalten. Ich bin heute sehr enttäuscht. Sehr. Wie gesagt, Veljković, Jung, haben wir schon drüber gesprochen. Wir nehmen Zetti in den Blick. Hätte er sich beim letzten Freistoß weiter Richtung rechte Ecke orientieren müssen? Das habe ich mich auch gefragt. Und Matthias aus Ostfriesland, der wiederum sagt nein, weil der Ball seiner Meinung nach zu gut geschossen war. Also Zetti hätte da gar nichts machen können. Und zumal hätte er aus seiner Torwart-Ecke ganz rüber nach rechts gemusst in die Mauerecke. Wie siehst du da sein Agieren in dieser Situation?
Ja, hinterher bist du halt immer schlauer, ne? Also grundsätzlich glaube ich, dass er da erstmal schon richtig steht, weil ja, die Mauer verdeckt genau den kurzen Winkel, der dann perfekt vom Heidenheimer ausgenutzt wird. Klar, du fragst dich, ob du vielleicht mit einem Schritt weiter rechts schon bessere Chancen hast, den Ball dann doch noch zu entschärfen, weil die Wahrscheinlichkeit eben doch sehr hoch ist, dass er genau hinter die Mauer in diese Ecke reingehen soll. Er ist dran. Ich würde nicht sagen, dass es jetzt ein krasser Torwartfehler war, aber klar, vielleicht ist das dann eben auch das, in Summe mit allen anderen Positionen, über die wir jetzt schon gesprochen haben, wo es nicht zu 100% immer im Defensivverhalten lief, wie es dann noch bei einem Torwart ist, dass eben an manchen Tagen oder an richtig guten Tagen kratzt er das Ding raus und auch das macht dann eben für Werder den Unterschied. Und so, ja, dann eben nicht. Ich fand auch bei ein, zwei Flanken oder eine Flanke erinnere ich mich ganz besonders, wo er da auf der Linie klebte, wo Anthony Jung, glaube ich, war es, da noch ganz kurz vor der Linie für ihn klären musste. Da, im Gegenzug hat er dann kurz vor dem 2:2 eigentlich diese überragende Parade. Ein bisschen bitter, dass der Abpraller dann direkt vor den Torschützen fällt, der dann ausgleicht. Also es war für mich jetzt insgesamt keine schwache Partie von ihm, war jetzt aber auch sicherlich keine überragende.
Aber findest du, dass er immer auf der Linie klebt? Weil das ist mir bisher nicht aufgefallen. Aber
nee, immer nicht. Nee, immer nicht, aber es kommt jetzt echt schon häufiger vor. Also wir haben in den vergangenen Partien das immer mal wieder gesehen, dass da die Bälle reinkommen und dann ja aus kurzer Distanz jemand da vollstrecken kann. Gegen Stuttgart war es zum Beispiel so, wo man ja auch dachte, Mensch, mach zwei Schritte raus, vielleicht hast du dann irgendwie die Chance, da an den Ball zu kommen. Ich nehme an, dass Christian Vander als Torwarttrainer und Michael Zetterer das ganz genau analysieren und beobachten und da sicherlich noch dran arbeiten werden.
Ja, wir beobachten ja auch nicht nur zu zweit und ich schätze deine Expertise sehr, aber ich möchte den dritten Mann mit ins Spiel holen. Das ist unser Deichstubenfreund, Top-Analytiker Tobi Escher, der uns jetzt die Partie zusammenfasst. Hier ist seine hohe Kunst der tiefen Räume.
Die Nachspieldeich-Taktikanalyse mit Tobias Escher.
Auch im 7. Aufeinandertreffen mit Frank Schmidt schafft es Ole Werner nicht, einen Sieg zu holen gegen seinen persönlichen Erzfeind, so kann man es mittlerweile nennen. 5 Niederlagen, 2 Unentschieden, das ist die Bilanz von Werner gegen Schmidt und da sieht man schon, dass er große Probleme hat mit der Art, wie der 1. FC Heidenheim spielen lässt. Da geht es gerade um das Thema Manndeckung. Manndeckung ist ein sehr wichtiges Thema bei Schmidt. Er fordert von seinen Spielern wirklich, auf dem ganzen Feld Mann gegen Mann-Duelle herzustellen, immer wieder die Intensität hochzuhalten, nachzurücken, nachzuschieben, sich nicht zu weit reinfallen zu lassen. Und mit dieser Intensität hatte Werder auch Probleme. Auch wenn Werder sehr früh in Führung gegangen ist, auch wenn sie 3-mal im Verlauf des Spiels in Führung gegangen sind, hatte man lange Zeit nicht das Gefühl, dass sie es schaffen, das Spiel zu beruhigen. Also immer wieder mussten sie mit langen Bällen an die letzte Kette operieren, was eigentlich nicht so Werners Ding ist und auch nicht so Werders Ding ist. Dementsprechend hat es Heidenheim geschafft, ein wirklich enges Spiel entstehen zu lassen. Ein Spiel, auf dem es immer wieder auf beiden Seiten zu Chancen kam. Erst in der zweiten Halbzeit, finde ich, hat Werder es ein Stück weit besser gemacht. Sie sind dann häufig mit den Stürmern zurückgefallen im richtigen Moment, haben den freien Raum vor der Abwehr von Heidenheim gesucht und auch gefunden. Gerade beim 3:3 hat Stay das sehr, sehr gut gemacht, hier in diesen freien Raum zu starten und dann Grüll zu bedienen. Aber auch in der Schlussphase war es nicht so, dass Werder es geschafft hat, wirklich das Spiel komplett zu beruhigen. Allein, dass sie kurz vor Schluss so einen Konter zulassen und dann dieses doch sehr kontroverse Foul, wo das man nicht unbedingt pfeifen muss wahrscheinlich von Stay, aber dass da so ein Konter entsteht, das war schon so ein bisschen symptomatisch für das Spiel, weil eben Werder große Probleme hatte mit diesem intensiven Stil von Trainer Frank Schmidt und damit hat es Frank Schmidt jetzt geschafft, auch im 7. Spiel gegen Ole Werner ohne Niederlage zu bleiben.
Ja, erstmal vielen Dank dafür, Tobi Escher. Das beantwortet ja auch gleich die Frage von Thomas aus Wiesmoor, der nämlich wissen wollte, warum die Bremer immer gegen Heidenheim die Hosen voll haben. Malte, Tobi hat die Taktik von Heidenheim benannt. Habe ich mich gefragt, also wenn die im Zweikampf so intensiv unterwegs sind, kann sich Werder da nicht ein bisschen besser drauf einstellen und auch Werner, denn der wurde ja von Tobi auch mit in die Verantwortung genommen, wenn im Grunde ja klar ist, was der Painpoint ist?
Ja, aber hast du das Gefühl gehabt, dass Werder gestern die Hosen voll hatte zum Beispiel? Also das hatte ich überhaupt nicht. Also ich finde, die Mannschaft hatte ein relativ gutes Spielkonzept an der Hand, das ja eben auch offensiv zum Beispiel richtig gut funktioniert hat. Es waren eben dann diese defensiven Fehler. Du hast eigentlich die Zweikämpfe ziemlich gut angenommen, noch im ersten Abschnitt, zumindest bis zum Gegentor. Und dann kam dieser Bruch ins Spiel. Und da ist halt wirklich die Frage, warum die Mannschaft das dann nicht anders umsetzen kann. Vielleicht war es unterbewusst dieses Gefühl, diesen Gegner haben wir eigentlich heute spielerisch total unter Kontrolle und auf der Pfanne. Und dass man dann vielleicht irgendwie ein Müh weniger gibt oder so. Und das ist natürlich fahrlässig. Ich glaube, dass sie recht gut auf den Gegner eingestellt waren, weil der natürlich auch, weil das Spielerpersonal anders als in der vergangenen Saison ohne einen Ehren Dingchi oder einen Jan-Niklas Beste mittlerweile ein anderes ist. Also es ist nicht mehr ganz so temporeich, das Spiel, wenngleich Derrick Köhn natürlich auf der einen Seite da ja viele Laufduelle zu gehen hatte, aber trotzdem Es war ein anderes Auftreten der Heidenheimer und das hat Werder insgesamt eigentlich ganz gut gelöst. Für mich sind es auch nur diese defensiven Nachlässigkeiten, die es dann schwieriger machen, was aber eher auf einzelne Situationen zurückzuführen ist, weil es war ja nun nicht so, dass alle 5 Minuten irgendwie eine Großchance entstanden ist.
Naja, aber bei den Expected Goals in der ersten Halbzeit warst du nicht führend. Ich würde mal sagen, die hatten die Hosen nicht voll, aber sie hatten sie auch nicht richtig an.
Okay, ja? Sehe ich anders, aber gut.
Ja, na, ich finde halt, also wenn du so früh in Führung gehst, 1-0, dann solltest du es schaffen, und es gab ja diesen einen Schuss von Duxch, es gab ja da noch ein paar Szenen, das 2-0 direkt nachzulegen. Dann hast
Ohne
du
eine Frage.
Komfortable Führung. So. Und da sind wir wieder bei dem Punkt, dass Werder das einfach entscheidend und nicht gelingt. Und das ist das, glaube ich, was auch viele von unseren Hörerinnen und Hörern so wuschig macht, die dann sagen, Mann, warum gewinnen wir denn dann nicht so ein Spiel gegen Heidenheim, wenn wir genau das ja, du sagst es ja gerade, ja, wir können das ja, wir sind ja da in diesem 1-1-Duell stark, aber dann sind es wieder diese nicht genauen Pässe, dann ist es wieder so ein bisschen diese Nachlässigkeit und was mich halt auch stört ist, dieser Dip in der Leistungskurve, den du häufig siehst bei Werder, ja, dass es nicht konstant einmal durchgespielt wird, da frage ich mich, warum gibt es immer wieder diesen Dip, frage ich dich auch.
Ich glaube einfach, weil die Mannschaft, glaube ich, insgesamt einfach noch nicht so weit ist. Also man sieht ja eine ganz klare Entwicklung. Ich glaube, das kann niemand bestreiten. Werder macht spielerisch wieder deutlich mehr Spaß, als es vielleicht noch vor einigen Monaten war. Aber dieses Gesamtpuzzle passt eben noch nicht. Aber Werder macht da gerade einen Entwicklungsschritt, von dem wir hoffentlich in ein paar Monaten sagen können, dass er richtig Früchte trägt. Aber das sieht ja wieder alles deutlich besser aus, als das, was hier vor ein paar Jahren vielleicht noch stattgefunden hat. Also mir macht das schon Mut. Solche Rückschläge gehören halt vielleicht dazu, auch wenn sie nicht angenehm sind. Und natürlich, das Gute ist ja, dass man sie vielleicht intern noch viel besser als extern erklären kann. Also man sieht ja, woran man arbeiten muss. Man sieht aber eben auch, dass man durchaus einiges schon sehr, sehr richtig macht. Und ich habe das Gefühl, dass eben Werder sich gerade versucht, auf das nächste spielerische Niveau zu heben. Das ist relativ nah, wie ich finde, aber halt immer noch weit entfernt davon, solche Spiele eben souverän nach Hause zu bringen. Und das ist sicherlich ein Manko, an dem die Mannschaft arbeiten muss, gerade wenn man doch vielleicht noch mal höhere Ziele verfolgen will.
Ja, und dann steht dir dabei auch noch der Schiedsrichter im Weg. Dazu haben uns die meisten Beiträge erreicht. Und wir haben ja schon im Vorfeld gesprochen, wie lang soll dieser Podcast werden? Ich glaube, wir könnten locker heute 1,5 Stunden voll machen. Das soll aber das Ziel nicht sein. Also ihr Lieben, ich sage euch jetzt schon mal, wenn euer Kommentar nicht dabei ist, dann liegt es nicht an der fehlenden Qualität, sondern an der Quantität der Zuschriften und der Sprachnachrichten, die uns in dieser Nacht erreicht haben. Außerdem hatte ich für all eure Flucher nicht so viele Pieptöne im Soundarchiv. Ja, ich habe deswegen auch mal eine etwas moderatere Sprachnachricht ausgewählt und die kommt von Daniel.
Diese Schiedsrichter-Fehlleistung heute Abend, die muss wirklich mal klar angesprochen werden von Werder. Was der Schiedsrichter da gepfiffen hat, das ist wirklich ein Skandal. Der hat uns nicht nur am Ende die 3 Punkte geraubt mit seiner Fehlleistung, sondern er hat uns auch noch 7 gelbe Karten reingedrückt. Allein in der letzten Szene 3 gelbe Karten für Werder aufgrund seiner Fehlentscheidung. Die gelbe gegen Lienen war ein absoluter Witz. Also das muss wirklich mal klar angesprochen werden. Und warum der VAR da nicht eingreift und den Schiedsrichter nochmal rausschickt, ist eigentlich auch ein Witz, weil genau dafür könnte man einen VAR gebrauchen. Aber aufgrund des Regelwerkes kann er oder darf er sich das nicht nochmal anschauen. Also da besteht dringender Verbesserungsbedarf und wie gesagt, mal klare Worte seitens Werder für diese absolute Fehlleistung.
Oder, um es nochmal anders zusammenzufassen.
Ich bin auf 180, ist noch milder ausgedrückt, für so ein Ding von so einer astreinen, sauberen Grätsche in der Nachspielzeit diesen Freistoß zu geben, 3-mal gelb dann, auch noch hinterher. Ich bin so bedient. Es ist jetzt gerade 2 Minuten nach Abpfiff, ne? Ey, das kann so nicht sein.
Ach man, Leute, ich bin so bei euch. Ich versuche auch seit gestern Abend ganz ruhig in den Bauch zu atmen. Malte, wie geht das nochmal mit dem Atmen? Ein und ganz langsam wieder aus.
Ich habe immer Wusa, habe ich immer noch im Hinterkopf von den Bad Boys, wo er sich immer an den Ohren gekrault hat, damit er runterkommt. Wusa, es sollte auch funktionieren.
Ja, okay, das ist also Maltes Mantra. Malte, ja. Wusa, Bürger.
Definitiv.
Malte, erstmal insgesamt geschaut. Welche Note hat der Schiri von dir bekommen? Also es ging ja alles los mit dieser nicht gegebenen Ecke für Werder, mit der gelben Karte für Lien, wo man sich gefragt hat, was sieht der denn, was wir nicht sehen? Wie fällt denn dein Urteil da aus?
Ja, Noten haben wir jetzt, geben wir dem Schiedsrichter ja zum Glück nicht. Also die allerbeste hätte er gestern definitiv nicht bekommen. Wenn man sich überlegt, ob er eine Linie hatte, dann muss man, glaube ich, sagen, ja, er hatte eine und zwar, dass er keine hatte. Also bei Werder waren sie natürlich richtig gefrustet. Romano Schmid, der kam da auch exemplarisch noch in die Mixed Zone beziehungsweise dran vorbeigestafft durch den Spielertunnel. Den hörtest du schon weit granteln. Der war richtig sauer. Alle anderen waren es auch. 2, 3 Spieler haben wir dann noch bekommen vors Mikro, die dann noch sprechen wollten. Niklas Stark stand da auch und sagt, das ist eine absolute Frechheit, diese letzte Szene gewesen. Er hat sie gesehen und sagte ganz klar den Ball gespielt und es könne so einfach nicht gehen. Es sei eine klare Fehlentscheidung. Das muss auch mal so angesprochen werden. Ich bin da total bei ihm. Natürlich aus den ersten Emotionen heraus hat er dann auch noch gesagt, das war heute gar nichts. Die letzte Szene war ja symptomatisch für diese Partie. Wann immer es etwas zu pfeifen gab, wurde es irgendwie auch gepfiffen, hatte er das Gefühl auf dem Platz und das erklärt natürlich auch, warum diese Emotionen da so hochgekocht sind, der ein oder andere Spieler sich dann noch wegen Meckerns da eine gelbe Karte abgeholt hat, aber gerade da zum Schluss, das ist einfach, klar, der VAR, der greift da nicht ein, regeltechnisch, aber das ist wirklich eine ganz, ganz bittere Nummer. Also Jens Day, man sieht es ja ganz doll, er geht ja 0,0 auf den Gegner, sondern er will nur diesen Ball spielen, tut es dann auch noch, trifft natürlich aufgrund dieser Dynamik den Gegner auch und räumt den da so ein bisschen weg. Das war übrigens der Grund, weshalb Frank Schmidt später in der PK gesagt hat, man kann diesen Freistoß schon vertreten, eben weil er da so intensiv und von der Seite rangerauscht kam. Aber ich glaube, also tiefst im Inneren und als Fußballfreund muss er eigentlich auch sagen, das ist genau das, was man als Sportler sehen will. Ein perfektes Tackling eines Abwehrspielers. Ja. Klar, dann sind wir wieder ganz schnell darüber, diese Situation darf einfach nicht entstehen, aber sie ist nun mal entstanden. Und dass diese Aktion dann eben auch noch zu einem sehr gut geschossenen Freistoß zugegebenermaßen führt, der dann die Punkte kostet, das ist einfach brutal.
Ja, es ist brutal, es lässt einen sprachlos zurück. Ich habe mich ja so ein bisschen gefragt, und ich will damit seine Entscheidung nicht rechtfertigen, aber ob der Stay nicht sowieso schon auf der Uhr hatte. Stay hat ja einmal dieses Tackling an der Seitenlinie gemacht. Das war ja wirklich recht unnötig, also es hätte er da nicht machen müssen. Und ob er sowieso ganz oben auf der Liste war beim Schiri und er sich da gedacht hat, so mein Junge, das war einmal zu viel. Wie gesagt, das soll nicht bitte nicht den Pfiff rechtfertigen, den er da abgegeben hat. Die Fans gestern bei den Fanstimmen waren auch richtig, richtig on fire. Also ich würde sagen, die hatten einen ähnlichen Puls wie Duxch gestern auf dem Feld. Vielleicht einmal ganz kurz, bevor wir über den auch noch sprechen. Da wurde immer wieder gefordert, Mensch, da muss doch Werder mal mit lauter Stimme gegen angehen und so weiter. Ich meine, wir zwei können, glaube ich, jetzt hier festhalten, es gibt da im Grunde ja gar keine Möglichkeiten der Reklamation. Also man kann im Grunde nur einmal noch mal verbal äußern, was man davon hält. Oder?
Ja, genau. Man kann ansprechen, dass diese Leistung vielleicht nicht die beste war. Man sollte da auch nicht zu weit gehen. Das hat man in der Vergangenheit schon bei dem einen oder anderen Verein gesehen, dass da ganz schnell eine Strafe ausgesprochen wird, wenn man dem Schiri da zu sehr oder über den Schiri etwas zu sehr diskutiert und sagt, dass das nicht in Ordnung war. Aber du hast da einfach jetzt auch rechtlich keine Chance oder so. Also es ergibt jetzt keinen Sinn, da Proteste einzulegen, weil es ist eben einfach eine Entscheidung, die in diesem Spiel getroffen wurde. Die hat man zu akzeptieren, so unangenehm sie dann auch ist. Und auch wenn es eine Fehlentscheidung war, also da muss schon etwas ganz Eklatantes passieren, dass man da wirklich am grünen Tisch noch irgendwie eine Chance hat. Das ist jetzt einfach so, das ist mega bitter, da muss man sich irgendwie mit abfinden, aber ich verstehe natürlich jeden, der da mit total unzufrieden ist.
Ja, aber wenn wir jetzt mal kreative Lösungswege beschreiten, dann sind wir ja bei diesem Thema dringender Verbesserungsbedarf, was das Regelwerk angeht, was gerade angesprochen wurde. Ich denke auch, wenn schon VAR, dann doch bitte mit einer Szene, die in der 90. plus 4 mehr als spielentscheidend ist. Fordert übrigens auch Andrea aus Berlin. Er schreibt, diese Freistoßentscheidung vor dem 3-3 ist der beste Beweis dafür, dass der VAR noch immer nicht ausgereift ist. Es war eine Fehlentscheidung, aber der VAR darf den Regularien entsprechend nicht eingreifen. Da muss es Anpassungen geben. Hashtag Challenge System. Es ist diese endlose VAR-Debatte, aber sie wird eben, wie ich finde, Malte, auch zu Recht so hitzig geführt.
Ja, genau, weil einfach irgendwie diese klare Linie auch fehlt. Also das ist ja egal, welche Entscheidung da irgendwie kommt. Mal hast du das Gefühl, da guckt ein Schiri nach und dann gibt's plötzlich Elfmeter. Nächstes Mal hast du dieselbe Szene in einem anderen Bundesliga-Stadion, da guckt sich das keiner an, alle sehen es nur in einer Zeitlupe. Also es fehlt einfach dieser total rote Faden, der sich da durch diese Entscheidungsfindung durchzieht. Der Anspruch ist ja, dass der Fußball gerechter werden soll. Und wenn wir jetzt von gerecht reden wollen, dann wäre es einfach gerecht gewesen, diesen Freistoß gestern nicht zu geben. Deswegen fühlen sich natürlich alle, die es mit Werder halten, da gestern ja durch diese Fehlentscheidung zurecht um den Sieg gebracht. Weil gerechter ist der Fußball eben dann in diesem Moment durch einen VAR, durch ein technisches Mittel, das man hat, eben nicht. Weil im Prinzip muss man sagen, schau dir die Szene nochmal eben an. Hätte er jetzt wahrscheinlich eine rote Karte noch gezeigt oder so, dann hätte sich der Schiedsrichter die Szene halt wieder angeguckt, weil dann wäre es definitiv eine Fehlentscheidung gewesen. Es gab ja überhaupt keinen Grund, da eine rote Karte zu zeigen, aber nur eben, um zu verdeutlichen, wann der VAR dann wieder eingegriffen hätte. Aber ja, wir müssen damit irgendwie so umgehen. Es bleibt echt nur zu wünschen, dass da noch so ein paar Anpassungen vorgenommen werden, weil so ist es mega unangenehm. Die Frage ist, ob ein Spiel wie Bremen gegen Heidenheim da am Ende wieder ausreicht. Wenn die gleiche Szene bei Bayern gegen Dortmund, Bayern gegen Leverkusen, was auch immer passiert wäre, wäre wahrscheinlich der Aufschrei heute nochmal bundesweit viel, viel größer. Ja. Manche Schiedsrichter würden vielleicht nie wieder irgendein Spiel pfeifen oder was weiß ich, was los wäre. Und die DFL und DFB würden sich ganz schnell mit dem VAR-Thema nochmal irgendwie auseinandersetzen. So ist es halt irgendwie in Anführungszeichen nur in Bremen passiert.
Ja, was richtig bitter ist, das führt natürlich dann auch zu all den gelben Karten. Duxch hat sich eine abgeholt wegen Meckerns und dann gab es noch drei nach dieser Stay-Geschichte. Ich meine, das geht richtig ins Kontor, aber das kann man auch irgendwo nachvollziehen, die Reaktion der Spieler da, oder?
Ja, es geht mir ganz genauso. Also klar muss Marvin Duxch sich eigentlich schon während des Spiels im Griff haben, dass er sich da nicht wegen Meckerns schon die gelbe Karte vorher abholt. Aber wir haben so oft mussten wir hier Fanstimmen anhören, die davon reden, dass er leidenschaftslos spielt. Das kann ich beim besten Willen nicht feststellen. Der hängt sich halt voll rein für Werder. Der will unbedingt dieses Ding gewinnen, fühlt sich mega unberecht beteiligt auf dem Platz. Und das ist ja nicht nur er, sondern alle anderen Bremer waren es ja eben nachweislich auch. Und dann regt er sich eben nach Situation um Situation genauso wie die Fans im Stadion darüber auf, dass da eben nicht so entschieden wird. Also natürlich müssen die sich eigentlich im Griff haben, aber in dem Fall fand ich es auch einfach nur zu menschlich.
Ich konnte es total nachvollziehen. Also oft kann ich es ja nicht nachvollziehen, weißt du auch, ne? Da sage ich so, Mensch, da muss er sich echt besser im Griff haben. Aber ja, gestern dachte ich so, da wäre mir vielleicht viel eher schon der Hut hochgegangen. Und nach dem Spiel war ja auch nochmal richtig Feuer drin. Da gab es eine kleine Rangelei, Duxch Richtung Heidenheim und Jinma hat ihn da so ein bisschen zurückgezogen. Was war denn da eigentlich los? Ich habe das bei Sky nochmal in den Highlights auch gesehen, weil ich bin ja dann schon immer auf dem Weg zum Stadion.
Ja, genau, Marvin Duxch war ja bereits ausgewechselt, aber klar, dass der dann natürlich auch nochmal da in dieses Pull rein wollte, auch um dem Schiri da noch ein bisschen was zu sagen. Mit den Heidenheimern war natürlich auch nicht ganz zufrieden, die da wahrscheinlich auch noch so den einen oder anderen Spruch da gebracht haben. Man kennt das halt, das gehört halt irgendwie zum Fußball auch dazu. Natürlich sieht das immer nicht so schön aus, aber da wird natürlich auch mal ein Spruch gedrückt. Ja, wie gesagt, auch da muss er sich natürlich unterm Strich unter Kontrolle haben, aber dass die Bremer gestern auf 180 waren nach dieser Partie. Alle wollten dieses Spiel unbedingt gewinnen. Das hat man ihnen von der ersten Sekunde an angemerkt. Und dass das eben nicht geklappt hat, war schon bitter genug. Und dann auch noch auf die Art und Weise, da muss es dann halt auch mal irgendwie raus.
Ich habe ja auch überlegt, ob wir zwei uns auch noch mal wegtackeln vorm Stadion. Es waren alle gut in Bewegung, du sagst das gerade. Denn wo wir gerade bei Körperlichkeiten sind, Ole Werner war ja gestern auch ganz gut im Austeilen. Da gab es so einen ganz kräftigen Schubser für Berg. Hat
ja, ich
Ole
dachte, da ich mal kurz
die Sportart verwechselt oder?
Ja, ich fand es auch also ganz, ganz seltsam. Also, dass er da öfter gestikuliert oder nach einem Tor mal auf den Platz rennt und jubelt, das hat man ja jetzt schon von ihm gesehen. Aber das war gestern echt spooky. War 89. Minute mal wieder, muss man ja sagen, Bremer Ballverlust. Und das bei 3-2-Führung. Issa Kabore war da auch noch mit involviert, weil beide irgendwie standen, also hatten den Ball verloren und standen dann aber irgendwie an der Seitenlinie und bewegten sich einfach nicht mehr. Und das hat Ole Werner halt komplett fassungslos gemacht, weshalb er echt so 2-3 Schritte nach vorne gelaufen ist und den armen Olli Berg von hinten da so Richtung Gegenspieler geschubst hat. Also eine ganz skurrile Situation, weil theoretisch hätte der Schiri, so blöd das jetzt klingt, hätte er sogar sagen können, Trainer, was hast du hier auf dem Platz zu suchen? Warum schubst du auch noch deinen eigenen Spieler? Also er hätte theoretisch da auch gelb geben können. So komisch das ja klingt, aber überhaupt, dass er den da so schubst, haben wir ihn hinterher dann auch gefragt und er sagte, ja, also wenn zwei Spieler aufhören, einfach zu spielen, das können wir uns nicht erlauben. Peter Niemeyer meinte sogar, also er fand die Szene durch und durch positiv, weil er sagte auch, also es zeigt einfach nur, wie engagiert Ole Werner bei der Sache ist und unbedingt den Erfolg will. Aber also es war schon denkwürdig, sah echt bescheuert aus. Also.
Ja, es war ein blitzsauberes Berg-Bashing, wie ich mir so dachte. Und mein Gedanke war dann auch noch, ey, der Kabouret, der denkt sich in dem Moment auch, verdammt nochmal, wo bin ich hier eigentlich gelandet, weißt du?
Ja, aber der wird wahrscheinlich auch nicht vergessen, dass er beim nächsten Mal hoffentlich dann auf den Gegenspieler draufgeht. Weil sonst wird er vielleicht der Nächste sein, der von hinten mal geschubst wird, wer genau. Weiß.
Also Leidenschaft ohne Ende gestern auf dem und neben dem Platz. Kommen wir doch mal zu den Lichtblicken des Spiels. Holen wir mal ein bisschen Sonne in diesem Podcast.
Ah, schön.
Die wollen wir doch nicht vergessen. Zwei Tore von Marco Gröll. Henry schreibt, Gröll liefert immer mehr und Marco aus Ostfriesland findet. Positiv fällt Marco Gröll auf, der zementiert momentan seinen Startelfplatz. Ja, es macht einfach Spaß derzeit, dem beim Spielen zuzusehen, Malte. Insbesondere ja, zweite Tor hat mir sehr gut gefallen, weil er den Torwart gedönert hat. Das on top noch. Also eine schöne Leistung, die er da gestern aufs Feld gebracht hat, oder?
Ja, total. Also mega mutig unterwegs, auch brutal abgeklärt bei seinem zweiten Treffer. Also es sieht ja auch richtig schön aus, was er da teilweise macht. Diese Läufe, die vielen, die er nimmt, gar nicht eben nur immer mit Ball, sondern auch um irgendwelche Lücken zu reißen. Also ein enorm wertvoller Spieler. Der Ball ist fast immer richtig bei ihm aufgehoben, weil er den auch festmacht. Ja, manchmal verliert er ihn auch noch da vorne. Aber trotzdem, der hilft Werder ungemein weiter, strotzt vor Selbstbewusstsein. Hat man ja auch gegen Leipzig gesehen, wo er dieses Tor von Mitchell Weiser da herrlich mit der Hacke vorbereitet. Also der ist gerade richtig gut drauf. Du merkst, dass er in diesem vergangenen halben Jahr echt intensiv gearbeitet hat, um ja zu verinnerlichen, worauf es für ihn in der Bundesliga ankommt. Und das zahlt sich jetzt aus. Alle reden immer davon, dass das Keke Top möglichst schnell wiederkommt. Ist ja auch richtig. Und dass Justin Jimmer bei 100% bald wieder ist, ist genauso richtig. Aber es ist ja gut zu wissen, dass da wirklich jemand ist, wie Marco Gröll, von dem man am Anfang dachte, hu, ob der jetzt derjenige sein kann, der diese Lücke schließt. Und im Moment tut er das und ergänzt sich mit Marvin Duxch und Romano Schmid da wirklich richtig, richtig gut. Und klar, aber auch den haben wir gefragt. Er hat gestern gesagt, ja, schön, zwei Tore, alles toll, aber ich hätte natürlich lieber gewonnen.
Ja, aber genau, du sagst es gerade, du musst diesen Platz erstmal bespielen. Wir haben es ja bei Kovnatski damals gesehen, da ist es nicht gelungen, da hat es nicht geklappt. Und bei Gröll geht die Rechnung eben auf und man hat das Gefühl, der hat noch ganz viel Potenzial und der kann für und mit Werder noch richtig durch die Decke gehen. Absolut. Ich würde gerne noch auf einen Punkt zu sprechen kommen, denn da hatte ich auch noch mal so ein bisschen Erklärungsbedarf. Das war in der 75. Spielminute. Da gab es 3 Wechsel. Bittencourt kommt für Lien, Caboret mit seinem Heimdebüt übrigens, kommt für Köhn und Berkey für Duxch. Da habe ich mich gefragt, wieso, also bei all den Offensivtalenten, die dann plötzlich auf dem Feld sind, aber ich habe mich gefragt, warum wechselt Ole Werner jetzt nicht defensiv? Warum holt er nicht den Veljkovic runter und stellt eben Pieper und Malatini auf oder wen auch immer, beziehungsweise sorgt auf jeden Fall dafür, dass wir hinten wasserdicht stehen?
Ja, also auf der einen Seite, da sind wir wieder bei der Personalie Miloš Veljković, habe ich ja auch schon gesagt, den hätte ich auch früher ausgetauscht. Also hätte ein defensiver Wechsel in der Hinsicht ja durchaus Sinn ergeben. Nichtsdestotrotz, zu dem Zeitpunkt stand es 2-2. Und auch Ole Werner hatte, wie viele Leute im Stadion, dieses Gefühl wahrscheinlich, ey, das Ding müssen wir heute gewinnen. Und das kriegen wir irgendwie hin, natürlich, indem ich offensiver wechsle. Derrick Köhn war für mein Gefühl...
Entschuldigung, das war meine Werder-Tasse. Ich muss Wasser trinken. Ich habe mich so in Rage geredet. Ich habe so viel Hitze. Ich brauchte eine kurze Abkühlung. Tut mir leid. Okay, ich wollte nicht unterbrechen.
Nee, alles gut. Derrick Köhn hat für mich auf der linken Seite diesmal wirklich also relativ schwach bis sehr unauffällig gespielt. Also da war es nachvollziehbar, dass Isak Caboret dann noch kommt, der ja auch offensiv da wirklich gut Akzente gesetzt hat. Dass ein Oliver Burke noch seine Chance bekommt als Mann der späten Tore, war auch nachvollziehbar. Dass er die diesmal auch für Marvin anstelle von Marvin Duxch bekommt, fand ich auch richtig, eben weil Marco Gröll so ein gutes Spiel gemacht hat. Sennelin musstest du im Prinzip einfach runternehmen. Das war ja quasi ein defensiver Wechsel, weil er eben durch diese gelbe Karte, die eigentlich keine war, aber eben vorbelastet war, jetzt auch noch am kommenden Sonntag, weil es die 5. war, gegen Augsburg fehlen wird, was auch bitter ist. Aber dass du da einen Leo Bittencourt nochmal bringst, der ja auch an der Entstehung des dritten Tores mit einem guten Pass auf Miloš Veljković auch eingebunden war. Also insofern, es war halt nicht alles falsch und wenn es am Ende aufgegangen wäre, auch okay. Also einen kompletten Defensivwechsel hätte ich auch nicht gemacht. Für mich ist tatsächlich auch einfach die Frage, wie schon jetzt öfter gesagt, warum Miloš Veljković nicht früher ausgetauscht wurde. Alle anderen Wechsel konnte ich nachvollziehen.
Ja, danke erstmal dafür. Ich würde sagen, wir ziehen jetzt mal ein Fazit zur Hinrunde oder der Hinrunde. Mhm. Eingespielt sind 26 Punkte. Werder steht auf Tabellenplatz 9. Übrigens, beste Hinrunde seit 13 Jahren, habe ich mir von dir und unserem neuen Kollegen Bjarne im Video sagen lassen.
Ist so,
ne? Ja, das ist ja auch erstmal gut. Also ich habe ja gesagt, wir wollen auch mal ein bisschen Sonne und Optimismus hier reinholen. Also, weil ich weiß noch, in den ersten Podcasts der neuen Saison haben wir darüber gesprochen, werden wir denn einen einstelligen Tabellenplatz hinkriegen? Das möchte ich gerne auch nochmal ins Gedächtnis und in Erinnerung rufen. Übrigens, kleiner Seitenaspekt, wir haben es schon nach Europa geschafft. Die Nachricht hier kommt nämlich aus der Schweiz, was das Fazit angeht. Ich lese mal vor. Mhm. Mein Fazit zur Hinrunde. Wir sind auf einem einstelligen Tabellenplatz, was grundsätzlich super ist. Wenn man sich aber den ganzen Verlauf anschaut, wäre definitiv mehr drin gewesen. Zu oft sind Punkte einfach liegen geblieben. Wir haben ordentlich Geschenke verteilt und uns zum Aufbaugegner gemacht. Schade. Was auch auffällt, die Tordifferenz, das muss eindeutig besser werden. Ja, merci dir. Und Sven aus der Fahr findet, die Verantwortlichen bei Werder tun gut daran, erst einmal die 40-Punkte-Marke anzuvisieren und nicht ins Europahorn zu blasen. Eine Leistung, wie sie heute auf den Platz gebracht wurde, reicht einfach nicht für mehr. Frustrierte Grüße. Also, wir können zusammenfassen. 26 Punkte sind nicht nichts. Aber es wäre mehr drin gewesen, ja, und Werder sollte sich erstmal aufs Wesentliche konzentrieren, statt von Europa zu träumen. Wie kann es die Mannschaft denn jetzt künftig besser machen, deiner Meinung nach?
Ja, indem sie einfach noch effizienter nach vorne spielt, beziehungsweise einfach defensiv noch besser verteidigt. Also ich bin auch der Meinung, dass diese 26 Punkte absolut gut sind. Werder zeigt eine Entwicklung. Ole Werner hat auch hinterher gesagt, klar, das trübt das jetzt Ganze, das Spiel gegen Heidenheim so ein bisschen, weil dieses Kurzfristige so überwiegt. Aber wenn man die ganzen 17 Spiele sich in Erinnerung ruft, dann muss man der Mannschaft einfach ein Kompliment machen. Da würde ich über weite Strecken mitgehen. Ja, du hast Spiele gehabt wie gegen Dortmund oder jetzt Heidenheim, wo du eigentlich mehr Punkte dir irgendwie gewünscht hast. Andererseits gehört zur Wahrheit eben auch dazu, dass es nicht selbstverständlich ist, nach einem 0-3 gegen Hoffenheim noch wiederzukommen und 4-3 zu gewinnen, dass du in Mainz in Unterzahl Punkte holst, dass du gegen Kiel in einer Partie, die du anders hättest sicherlich bestreiten können, das ist richtig, am Ende mit einem späten Treffer dann doch noch mehr Punkte holst, als vielleicht zwischenzeitlich aussah. Also es gab auch Spiele, aus denen Werder dann doch noch mehr Punkte geholt hat, als vielleicht zunächst erwartet worden waren. Insofern würde ich unter dem Strich sagen, auch wenn diese zwei Punkte von gestern eben noch so ein bisschen fehlen, Werder steht im Prinzip da, wo sie hingehören. Ich lehne mich, glaube ich, nicht allzu weit aus dem Fenster, hoffe ich jetzt mal, dass es nach unten nicht mehr ganz so gefährlich wird, weil diese Mannschaft noch irgendwie irgendwo Punkte einsammeln wird. Es ist halt die Frage, wie sie diesen nächsten Entwicklungsschritt, den eben alle anvisieren, jetzt wirklich gehen wird. Also das Potenzial hat diese Truppe, gar keine Frage. Und sicherlich ist es auch richtig, erstmal auf die 40 Punkte zu gucken. Aber die Chance ist halt so gut wie lange nicht, eben auch vielleicht ein bisschen mehr zu erreichen. Aber klar, bevor man von Europa träumen darf, muss erstmal die Basis geschaffen werden.
Erstmal die Hausaufgaben machen. Lass doch mal gedanklich die Rückrunde aufmachen. Sonntag geht's gegen Augsburg. Wieder so ein Gegner, den Werder eigentlich schlagen können muss. Toller Satz.
Ja, ja, genau. Aber da, ja. Das ist also das ist im Prinzip dieselbe Kragenweite, so wie Heidenheim, so ein bisschen, vielleicht ein bisschen besser. Also immer unangenehme Spiele gegen Augsburg. Du hast alles schon gesehen. Es ist wieder so ein. Ja, es ist im Prinzip so ein Muss-Ding, das weiß die Mannschaft ja auch selber, das kommt ja auch noch dazu. Ne? Also die wollen gegen Heidenheim unbedingt gewonnen haben, weil sie eben diese Punkte gerne mitgenommen hätten, um dann eben vielleicht ja auch möglichst schnell den Bonus auf die 40 Punkte draufzupacken irgendwann. Das gleiche gilt für Augsburg, da wissen alle, das ist ein Gegner, wenn du nach oben gucken willst, musst du ihn halt schlagen, Punkt aus, fertig. Aber das macht das Spiel eben nicht einfacher und gerade wenn du dann eben diese Defensivprobleme hattest, wie zuletzt, dann musst du genau die eben abgestellt bekommen, weil tatsächlich offensiv ja momentan ganz gut zu laufen scheint.
Und was ist denn dein Tipp? Was macht denn Werder draus?
Das wird, ich glaube, tatsächlich wieder eine ganz unangenehme Kiste. Hoffe, dass sie ja diesmal aber mit einem 2:1 rausgehen.
Ja, hoffen wir mal, dass es besser läuft als gestern. Lieber Malte, das fangen wir genauso ein, deinen Optimismus. Und wir heben ihn, wie gesagt, rüber in die Rückrunde. Ich bin wahnsinnig gespannt. Ich freue mich auf die nächsten Partien. An gestern machen wir einen dicken Haken und jetzt schauen wir nach vorne. Vielen Dank, dass du uns das so wunderbar eingefangen hast. Übrigens, wir sind unter 40 Minuten geblieben. Zumindest sieht es bei mir so aus. Naja gut, da kommt noch vielleicht, ich weiß es nicht. Wir gucken mal, was dann Spotify draus macht. Es gilt auf jeden Fall für euch nach wie vor, dass unsere Nummer bespielbar ist. Das ist die 0160 9821, 3x die 8 und die 4. Also wenn ihr noch ein paar Stimmen, Meinungen, Fragen habt zum gestrigen Spiel oder auch schon mit Blick auf Augsburg, dann immer gerne her damit. Wir schätzen das sehr, dass ihr euch so leidenschaftlich einmischt. Und wenn ihr das gut fandet, dann lasst uns Liebe und 5 Sterne Deluxe da. Darunter machen wir es ja nicht. Malte, danke dir. Hab noch einen schönen Tag. Ich sag mal Cheers vom Nachspieldeich, zu hören auf Spotify, bei Apple Podcast und sowieso überall dort, wo es diese Podcasts so gibt.
Bis demnächst. Ciao.
Tschüss.